Hast du gehört, Stefan Effenberg hat sich auch zum Ballon d'Or geäußert.
Ja, Messi hätte den Preis eigentlich zurückgeben müssen, hat er gesagt. Schließlich sei es ja ein zweifelhaftes Urteil gewesen.
Ja, ja, ohnehin findet Effe, dass es nicht richtig ist, dass Journalisten so eine Wahl durchführen, ihnen das zu überlassen. Besser wäre es, Achtung, die ehemaligen Gewinner darüber entscheiden zu lassen, wer den Ballon d'Or bekommt. Denn die sind ja absolute Fachleute, klar, hochkompetent, die wissen, was es wirklich braucht, um der beste Spieler der Welt zu sein.
Ja, finde ich eine super Idee. Ich stelle mir das auch so bildlich vor. Messi und Ronaldo, die setzen sich zusammen und knobeln alljährlich aus, wer von ihnen den Ball jetzt bekommt. Und wenn sie sich nicht einigen können, ich glaube, dann rufen sie eventuell nochmal bei Luka Modric an, denn jemand anderes hat seit 2008 das Ding nicht geholt.
Ja, das musst du dir auch mal vorstellen. Und Kanzlerwahlen machen wir dann auch bald so,
ja,
denn nur jemand, der oder die den Job schon mal gemacht hat, weiß natürlich auch, was es dazu braucht. Also wozu Wahlen? Das könnte alles so leicht sein. Scheiß was auf Meinungsvielfalt.
Ja, braucht doch kein Mensch demokratische Wahlen. Das wird einfach bestimmt. Ja. Komm, nicht zur Politik, bleiben wir beim Thema Fußball und werden wir ein bisschen ernster. Bei uns gibt es nämlich keine Meinungsvielfalt. Hierbei Stand jetzt hört ihr werktäglich ab 7.07 Uhr nur unsere Meinung und nichts anderes am heutigen Freitag zu diesen Themen des Sporttags.
Wir loben noch einmal Steve Simon, den Chef der WTA.
Und wir haben die Fakten und Tipps zum 14. Bundesligaspieltag für euch.
Ja, wir sprechen auch noch über einen sinkenden Stern am Skisprunghimmel und stellen einen aufgehenden neuen Stern am Schachhimmel vor.
Und Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages aus der Sportgeschichte gibt's natürlich auch. Heute feiern wir den Ehrentag einer Radlegende.
Und wir sagen guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages in Kooperation mit dem Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und jetzt geht's los.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wir hatten Steve Simon ja neulich schon gelobt für seine klare Haltung gegen China im Fall Peng Shuai. Also Steve Simon ist der WTA-Chef für alle, die den Namen jetzt nicht direkt präsent haben. Und wir müssen unser Lob nochmal wiederholen, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen. Denn er hat China ja nicht nur gedroht, alle WTA-Turniere im Land abzusagen. Er hat es auch tatsächlich getan, obwohl das die WTA jetzt natürlich eine Menge Geld kostet.
Allerdings, aber wir sagen Hut ab vor Steve Simon. Er unterstreicht damit, dass die WTA das Wohlbefinden einer einzelnen Spielerin konsequent über die wirtschaftlichen Interessen der ganzen Branche stellt. Das ist ein mutiger Schritt und es ist sogar ein radikaler Schritt.
Ja, und das ist ein Schritt, der das IOC mal so richtig beschämen sollte, ne? Thomas Bach, der telefonierte zwar bisher schon zweimal mit Peng Shuai, aber was da an Stellungnahmen danach rausging, das zeigt eigentlich nur eins. Das IOC will China, das mit Olympia in Peking, ja, dann muss man auch sagen, Propaganda in eigener Sache machen will, um alles in der Welt nicht auf die Füße treten. Da kommen vom IOC dann nur irgendwelche Lippenbekenntnisse, irgendwelche Floskeln. Man sagt, man setze auf stille Diplomatie. Man trage Bedenken daher bei den chinesischen Sportorganisationen vor, werde sich aber weiterhin um Pungs persönliche Situation sorgen und sie weiter unterstützen.
Ja, alles totaler Quatsch, muss man sagen. Das sind viele Worte, relativ wenig Inhalt, was da vom IOC kommt. Und man muss da natürlich auch sagen, es geht ja um keinen geringeren Vorwurf auch als um sexuelle Gewalt. Mhm. Ne? Also das ist ja, das kann man nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen und mit stiller Diplomatie versuchen. Und der Verband hat in der Stellungnahme zum Beispiel ja auch keinen Hinweis darauf gegeben, ob er mit Peng über die Vorwürfe sexueller Gewalt gesprochen hat. Man weiß nicht, ob das IOC da wirklich an Aufklärung interessiert ist, ob sie wirklich darauf drängen. Es ist alles wachsweich, was da vom IOC kommt.
Und deshalb ist es so enorm wichtig, dass Steve Simon und die WTA jetzt ein Zeichen gesetzt haben. Sie haben gezeigt, was man auch machen kann. Schön wäre natürlich, wenn das IOC im Umgang mit Regimen wie in China dann auch mal Flagge zeigen würde, mit aller Konsequenz.
Ja, aber das wäre wirklich schön, aber ich fürchte, das wird zumindest mal kurz- bis mittelfristig nicht passieren.
Stand jetzt aktuell.
Aber was passiert am Wochenende in der Bundesliga? Das fragen wir uns jetzt mit flächendeckend Corona-bedingten Zuschauerbeschränkungen, aber nicht mit bundesweiten Geisterspielen. Aber wo sollten wir denn überhaupt hingucken? Wir haben die Faktenvorschau und unsere Tipps natürlich für den 14. Spieltag für euch.
Union Berlin empfängt zum Auftakt des 14. Bundesligaspieltages heute Abend den doch Corona-geplagten Vizemeister aus Leipzig RB. Das ist ein Duell mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen.
Ja, Leipzig könnte den Anschluss an die Europacup-Plätze verlieren bei der Niederlage und die Union mit einem Sieg mindestens für eine Nacht auf den Champions-League-Platz springen. Aber man muss auch sagen, freitags hat Leipzig noch nie verloren. Bleibt das so?
Also ich glaube, dass Union gallig genug ist und Leipzig nicht fest genug ist in dem Konstrukt, wie sie es jetzt haben. Ich glaube, Leipzig gewinnt das, verliert das Ding. Also Union gewinnt 2-1.
Ich glaube an ein 1-1.
Gucken wir mal auf das Duell zwischen Leverkusen und Fürth. Könnte recht schnell entschieden werden, denn Bayer Leverkusen gilt als Frühstarter. Die haben 14, der Stand jetzt, 28 Saisontore in den ersten 25 Minuten erzielt.
Du meinst also, die 12. Pleite für Fürth in Folge könnte also ganz schnell feststehen.
Das würde ich fast sagen. Ich tippe da auf ein 3-1 für Leverkusen.
Ja, nichts anderes wird am Ende dabei rauskommen. Klarer Leverkusener Sieg, gehe ich absolut mit.
Dann haben wir Hoffenheim gegen die Eintracht aus Frankfurt. Könnte ein spannendes Duell sein. Hoffenheim hat sich ja, also heimlich, still und leise, eigentlich so, wie es nur sonst immer Bayer Leverkusen macht, auf Platz 5 vorgearbeitet, aber wirklich ganz, ganz heimlich und still. Und die beiden Teams sind die besten der letzten 4 Spieltage. Frankfurt holte 10 Punkte, Hoffenheim immerhin 9. Und was kommt da am Samstag noch dazu, was meinst du?
Ich tippe auf einen knappen Hoffenheimer Sieg, 2-1.
Tatsächlich? Ja. Ich bin da so ein bisschen, ich glaube, es wird ein Unentschieden. Ich habe noch nicht Unentschieden. Ich glaube, jetzt mache ich mal ein Unentschieden.
Na gut, nehmen wir ein. Mainz empfängt die Wolfsburger und dahin fahren die Wölfe ja eigentlich ganz gerne, haben die letzten 5 Auswärtsspiele dort nicht verloren und blieben 3-mal in Folge sogar ohne Gegentor.
Ja, ich glaube auch, dass das die Wolfsburger dort machen. Also die haben ein bisschen was gut zu machen. Ich glaube, die gewinnen knapp, aber sie gewinnen. Ich sag mal 2-1.
Ja, die beiden Teams sind nach Bayern die Mannschaften, die am wenigsten gegnerische Schüsse zugelassen haben. Das wird so eine Abwehrschlacht. Also vielleicht auch 0-0.
Ja, könnte auch gut sein. Ja, da hast du recht.
Und gucken wir mal auf das Duell der Tabellennachbarn Augsburg gegen Bochum. Ja, die Augsburger Heimstärke könnte wieder zum Tragen kommen. Zu Hause holte der FCA ja aus den letzten 4 Bundesliga-Partien 10 von 12 möglichen Punkten. Klappt es mit dem 3. Sieg in Folge?
Ja. Also ja. Ich glaube tatsächlich, dass, ja, das glaube ich. Ja. Ich tippe auf Augsburg. Müssen wir nur noch über die Höhe pokern, oder? Was denkst du?
Meinst du 2-1.
Ja, gut, okay. Da gehe ich mit. Ja. Schauen wir mal auf die jüngste Bilanz von Bielefeld und Köln. Die riecht nach einem Remis. Bielefeld saisonübergreifend seit 8 Spielen ohne Heimsieg. Köln wartet saisonübergreifend seit 7 Spielen auf einen Auswärtssieg.
2-2.
Denkst du, sie bleiben ihrem Motto treu? Ja?
Wahrscheinlich nicht, aber ich denke es.
Deine Denke ist, glaube ich, da gar nicht so falsch. Ja, doch, das ist realistisch. Köln ist im Moment komischerweise nicht so richtig gut drauf. Was auch immer da passiert ist, aber sie sind nicht gut drauf.
Damit sind wir beim Topspiel. Der BVB empfängt Bayern. Noch liegen die Dortmunder einen Punkt hinter dem Tabellenführer. Könnte sich ändern. Pit Gottschalk hat im FIFA-Pitch-Podcast gesagt, Dortmund gewinnt 3-1. Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass sich das ändert. Ich glaube, die Bayern bauen ihre Führung aus, weil sie dieses Spiel gewinnen werden. Es gibt kein Feuerwerk, glaube ich. Ich glaube, das wird und Haaland wird auch sein Tor machen, aber die Bayern dafür mehr. Also ein 2-1 für die Bayern.
Lewandowski würde dann sein 6. Duell gegen Haaland gewinnen.
Ja, das würde ich ihm von Herzen gönnen und ich glaube auch, dass es so ist. Er wird ein Tor machen, glaube ich. Vielleicht noch das Sané. Na, gucken wir mal. Was glaubst du?
Ja, ich glaube auch, dass sie Bayern gewinnen. Knapp, aber sie werden gewinnen.
VfB Stuttgart, der ist bei Hertha BSC seit 5 Spielen sieglos. Und der Ex-Stuttgarter Taifun Korkut auf der Berliner Bank, der will ausgerechnet jetzt die Wende einleiten. Klappt sicher nur, wenn er seiner Mannschaft austreibt, immer ins Abseits zu rennen. Das war unter Pal Dardai in Manko und Grund für auch die magere Torausbeute. 33 Mal wurde Hertha schon zurückgepfiffen. Und das ist Liga-Höchstwert.
Ja, das ist vor allen Dingen auch so eine Masche, das kriegst du so schnell nicht raus. Ich glaube nicht, dass die Hertha in Stuttgart groß was reißen wird. Also, nee, sie werden knapp verlieren. 1-0 gewinnt Stuttgart.
Genau, also Tendenz bin ich auch bei dir. Ich glaube, es wird ein 2-1 werden, aber die Tendenz stimmt.
Bei Gladbach freut sich Markus Thüram derweil auf den nächsten Gegner. Gegen den SC Freiburg traf er zu Hause schon dreimal. In dieser Saison ist er noch torlos, aber vielleicht platzt ja dann der Knoten jetzt am Wochenende. Was glaubst du, Gladbach muss ja auch was gut machen nach der Niederlage gegen Köln?
Gladbach muss was gut machen, der Sportclub Freiburg.
Auch. Jetzt. Drei Niederlagen in Folge.
Richtig. Dieses Spiel ist keines, was ich so gerne bewerte, weil ich beide Mannschaften sehr, sehr gerne mag. Und da würde ich mir ein Unentschieden wünschen. Ich glaube aber, dass Gladbach zu Hause gewinnt.
Glaube ich auch 2-0.
Ja, ich gehe mit. Komm, ich gehe mit.
Diese Tipps wie immer, ohne Gewehr, also nicht drauf festnageln.
Und ohne Verstand.
Ja, das auch.
Ohne Gewehr und ohne Verstand.
Deshalb nicht drauf festnageln, wenn ihr da bei irgendwelchen Tippspielen ganz schlecht mit aussieht.
Top und Flop.
Top des Tages ist Patrick Reimer, der wurde erst vor wenigen Tagen zum Rekordscorer der DEL und steht heute vor dem nächsten Meilenstein, das Duell zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Kölner Haien. Das wird sein 1000. Spiel in der DEL und damit tritt er als erst 7. Spieler diesem exklusiven 1000er-Club bei. Das ist eine große Leistung und auch wenn es für ihn, bescheiden wie er ist, nur ein Spiel wie jedes andere ist.
Flop des Tages ist dagegen der Saisonstart von Ski-Freestylerin Emma Weiß, die hatte sich letzte Saison in die erweiterte Weltspitze gefahren, etabliert dort auch, belegte am Ende Platz 5 im Weltcup, aber verpasste in Ruka nur nach einem 15. Platz in der Qualifikation den ersten Finaldurchgang der besten 12.
Stand jetzt aktuell.
Weißt du, wer einer der größten Skisprunghelden meiner Jugend war?
Oh, ich tipp mal auf. Warte mal, du bist ja so hier, drei im Sinn, zwei fallen lassen. Ich würde sagen Jens Weißflog oder bestenfalls Dieter Thoma.
Ja, die auch, aber auch ein Japaner. Vor 33 Jahren, also 1988, sein Debüt auf einer Weltcup-Schanze gab. Noriaki Kasai, Skiflugweltmeister 1992. Der hat in seiner Karriere 569 Weltcups gesprungen und mit 42 sogar noch den letzten gewonnen. Der ist eine lebende Skisprunglegende. Rekord-Olympiateilnehmer mit 8 Teilnahmen. Stand jetzt, denn er springt noch immer und er träumt sogar von Olympia in Peking, also Teilnahme Nummer 9.
Ja, also davon träume ich auch. Ich wüsste noch nicht, in welcher Sportart, aber der müsste doch jetzt so um die 50, also die 50 müsste er fast geknackt haben, stelle ich mir vor. Der wird mal im Alter sein.
Ja, er ist noch nicht ganz 50. Der ist 49 und ein paar zerquetschte und wirklich realistisch ist dieser Traum von Olympia. Ja, wenn man das bei Licht betrachtet, eigentlich auch nicht. Der hat seit fast 2 Jahren keinen Weltcup mehr gesprungen, weil er sich nicht für Japans Team mehr qualifizieren konnte. Das sind jüngere, bessere, fittere, ne? Und sein letzter Weltcup-Punkt, der liegt schon bald 3 Jahre zurück und das letzte Podium, auf dem er stand, 5 Jahre. Sein letzter Sieg, er sagt es eben schon, 7 Jahre, aber er träumt trotzdem immer weiter.
Aber das wird jetzt immer mal realistisch eingeschätzt nicht klappen oder nach den Vorleistungen.
Nee, das denken alle, nur er selbst nicht. Er springt einfach weiter. Aber der Flugsaurier, wie man ihn ja liebevoll nennt, der will einfach nicht aufgeben. Also man kann da schon fast ein bisschen von Altersstarrsinn reden, denn er riskiert sogar seine Gesundheit und sein Leben mit seiner Springerei. Er trainiert einsam für sich, zuletzt in Finnland und hätte sich, das hat er erzählt, bei einem Sprungversuch, bei dem ihn eine Windböe unglücklich erwischt hat, auch noch fast das Genick gebrochen.
Ja, das ist ja fast schon Harakiri, muss man sagen. Irgendwie ist es auch traurig, wenn so eine Legende nicht merkt, dass er irgendwann auch den Absprung verpasst hat, mit Stil zu sagen, und das war es jetzt für mich, er ist jetzt irgendwie genau da gelandet, wo er eigentlich als Spitzensportler, als Legende nie sein wollte.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum er eben nicht ans Aufhören denkt. Er ist von Olympia dann aber auch wohl so besessen. Er hat auch gesagt, wenn 22 mit Olympia nicht klappt, dann eben 4 Jahre später. Oder 2030, wenn die Spiele vielleicht in Sapporo stattfinden. Davon träumt er. Er ist der ewige Skispringer und hat dazu auch Zeit, denn zu träumen. Ne? Denn nach der Rückkehr von seinem Trainingstrip nach Finnland muss er jetzt erstmal 2 Wochen strenge Quarantäne in Japan einhalten.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute feiert eine Radsportlegende ihren 75. Geburtstag. Joop Zoetemelk, der letzte Niederländer, der die Tour de France gewinnen konnte. 1980 war das.
Ja, leider wird Zoetemelk diesen Geburtstag alles andere als in guter Verfassung erleben. Der Mann, der noch vor 2 Jahren so fit war, wie ein mit 50er wirkte, war vor 15 Monaten dann allerdings in einen schweren Unfall verwickelt.
Ja, im September 2020, da wurde Zoetemelk in Paris auf seinem Fahrrad von einem Auto angefahren und er stürzte, er litt Brüche an beiden Armen und musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden.
Bis dahin konnte er selbst mit 73 noch die steilsten Aufstiege der Alpen mühelos hinaufschweben. Doch seit diesem Unfall ist er nicht mehr derselbe, hat Schmerzen, beschädigt die Nerven im Arm, macht ihm fast unmöglich, was er vorher noch alles geleistet hat, jetzt doch wieder machen zu können.
Er sagt selbst, er wäre in wenigen Monaten um 10 Jahre gealtert. Fair ist das nicht, aber Fairness widerfuhr dem Ausnahmefahrer auch während seiner Karriere eigentlich nicht immer.
Naja, er war sowas wie der ewige Zweite, war dann auch sein Spitzname ein bisschen respektlos, wenn man in seiner Erfolgsliste so schaut, da steht er als Gewinner der Vuelta, Olympiasieger, Weltmeister, also alles tolle Titel.
Ja, aber der Spitzname bezieht sich eben auf seine Ergebnisse bei der Tour de France, daran wird alles gemessen. Da war er 5-mal auf Platz 2 gelandet, 3-mal hinter Bernard Hinault, 2-mal hinter Eddy Merckx, 1-mal hinter Lucien van Impe. Und erst im hohen Alter von 33 klappte dann 1980 endlich auch dieser verdammte erste Tour de France-Sieg.
Aber auch das muss an der Stelle erwähnt werden. In einer Statistik lag Soetemelk sogar gleich auf mit dem 5-maligen Tour-Champion Merckx. Beide wurden 3-mal positiv auf Doping getestet.
Stand jetzt aktuell.
Aktuell duellieren sich Magnus Carlsen und Herausforderer Jan Nepomniachtchi um die Schachweltmeisterkrone. Bisher gab es da ja nur Remis, aber im Schatten dieses Duell, da bringt sich jetzt ein großes Schachtalent in Position, das vielleicht bald auch mal den Herausforderer geben könnte.
Alireza Firouzja nämlich, der ist gerade 18, gilt als das Wunderkind der Szene, steht bereits auf Platz 2 der Schachweltrangliste. Und seine Erfolge erinnern an den jungen Magnus Carlsen. Firouzja ist seit Carlsen der jüngste Gipfelstürmer des Schachs und ist der jüngste Spieler, der die Elo-Zahl von 2800 geknackt hat. Also das ist, die Elo-Zahl ist sowas wie das Handicap. Ja, beim Golfen ist es das Handicap und das ist also ein Wertungspunktzahl. Das ist einfach unfassbar gut und ein halbes Jahr jünger als Carlsen sogar.
Firouzja wurde im Iran geboren. Das machte seinen Karrierestart alles andere als einfach, da der iranische Verband keine Partien gegen israelische Gegner zum Beispiel erlaubte. Da hat der Teenager dann das Weite gesucht, die Heimat verlassen, lebt seit einigen Jahren mit seiner Familie in der französischen Kleinstadt Chartres, ist mittlerweile auch französischer Staatsbürger und spielte für Frankreich auch bei der Mannschafts-EM. Und da holte er selbst 7 Siege und 2 Remis und war damit der Garant dafür, dass Frankreich am Ende Silber gewann.
Ja, und vielleicht wird er ja schon der nächste Herausforderer des nächsten Weltmeisters werden. Im November hatte er das Grand Suisse Turnier in Riga gewonnen und sich dadurch für das kommende Kandidatenturnier qualifiziert. Kandidatenturnier, da haben wir auch jetzt eben gerade bei der gerade gelaufenen Partie ja schon mal berichtet, dass es sowas gibt wie ein Qualifikationsturnier und damit ist er mit, dass es mit diesem WM-Kampf klappen kann, müsste er sich dann bei diesem Kandidatenturnier gegen 7 andere Weltklasse-Großmeister durchsetzen.
Das ist eine heftige Aufgabe, aber selbst wenn er scheitern sollte, das wäre noch kein Beinbruch, denn auch Carlsen, der schaffte die WM-Qualifikation erst im zweiten Versuch, holte dann aber 2013 mit 22 Jahren den Titel, hat ihn bis daher auch nicht wieder abgegeben und war damit nur 5 Monate älter als Garry Kasparov 1985 und der ist damit Stand jetzt immer noch der jüngste Schachweltmeister aller Zeiten.
Ja, du sagst es, Stand jetzt. Ach. Vielleicht ja nicht mehr lange.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bundesliga, Formel 1, natürlich ganz große Themen des Wochenendes. Wir haben euch ja gestern schon vorgerechnet, wie Max Verstappen am Sonntag in Saudi-Arabien vorzeitig Weltmeister werden könnte und dann gibt's ja auch noch das Debüt von Ralf Rangnick an der Seitenlinie bei Manchester United.
Und zwar im Heimspiel geht es für United am Sonntag gegen Crystal Palace. Heute wird er offiziell vorgestellt. Die Arbeitserlaubnis ist endlich da, aber neben Fußball steht ja noch ein bisschen was an diesem Wochenende, nämlich ganz viel Wintersport. Das haben wir jetzt sehr regelmäßig auf der Agenda. Skispringen, die Kombination, Bobfahren, Langlauf, Biathlon, all das an diesem Wochenende.
Und natürlich auch Ski-Alpin. Und da geht's für die Athletinnen und Athleten des Deutschen Skiverbandes ja durchaus bergauf. Zuletzt holten Lena Dürr mit Rang 5 und Robert Baumann auf Platz 6 im Weltcup sehr gute Ergebnisse für das deutsche Team.
Ja, und die nächsten Erfolge, die sollen folgen. Heute Abend bei den Frauen, die fahren Super-G in Beaver Creek. Und auch die Männer sind im Einsatz bei der Abfahrt in Lake Louise. Und für die deutschen Davis-Cup-Spieler geht es in Madrid, nachdem sie von Innsbruck nach Madrid gereist sind, jetzt im Halbfinale gegen Russland.
Also am Wochenende Tennis und über alles, was damit zusammenhängt, natürlich auch mit der Handball-WM der Frauen. Der Auftakt gegen Tschechien war ja schon mal souverän. Darüber halten euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland auf dem Laufenden mit frischen Newsblogs alle 15 Minuten im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Habt also jetzt ein schönes, sportliches oder auch ganz entspanntes oder vorweihnachtliches, jedenfalls ein schönes Wochenende mit einer guten Zeit ohne uns. Ja. Montag sind wir dann ab 7.07 Uhr wieder für euch da. Da machen wir weiter im Podcatcher eurer Wahl und auf meinsportpodcast.de.
Und das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Und in der Zwischenzeit genießen bei uns Sport für die Ohren rund um die Uhr. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.